Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass jemand in eurer Family plötzlich anfängt, so ganz schwurbelige News auf WhatsApp zu teilen, wo es um eine ganz große Verschwörung geht oder dass Deutschland als Staat eigentlich gar nicht existiert oder so. Oder jemand von euren FreundInnen ist auf einmal so ein Riesenfan von irgendeinem sehr fragwürdigen Yoga-Zirkel, der auch eigentlich eher eine Glaubensgemeinschaft ist. Müsst ihr euch deswegen gleich Sorgen machen? Und wie geht man mit sowas um? In Baden-Württemberg, da gibt's dafür extra eine Hotline, die hilft in genau solchen Fällen weiter. Die zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen. Sarah Pohl leitet das Projekt und wir haben drüber gesprochen. Hallo Sarah.
Hallo.
Was ist denn gerade so der Klassiker, warum Leute bei euch anrufen?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe. Auf Platz Nummer 1 stehen Menschen, die in irgendeiner Weise Probleme mit Verschwörungserzählungen in ihrem Umfeld haben, dass zum Beispiel die Eltern Verschwörungsmythen teilen oder Geschwister oder Freunde. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Anfragen von Menschen, die da irgendwie auf dem Esoterikmarkt Dinge ausprobiert haben oder ausprobieren möchten und sich da eine Einschätzung von uns wünschen und nicht so ganz genau wissen, ist das seriös oder nicht seriös? Bezahle ich da vielleicht zu viel? Werde ich da abgezockt? All solche Fragen landen bei uns.
Das heißt tatsächlich, bei euch rufen nicht nur Menschen an, die sich vielleicht Sorgen machen um Lieblingsmenschen in ihrem Umfeld, sondern auch Leute, die selber so das Gefühl haben, abzudriften. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz genau. Aber natürlich am häufigsten rufen uns Menschen an, die in Sorge sind. Also 3/4 aller Anrufer sind Angehörige, aber immerhin 1/4 sind Betroffene selber, die in irgendeiner Weise was ausprobiert haben oder irgendwo drin stecken, vielleicht auch in einer schwierigen Gruppierung und da raus wollen oder rausgegangen sind und dann ganz, ganz viele Fragen an uns haben und das erstmal sortieren wollen und müssen und sich da eine Einschätzung, eine Einordnung wünschen.
Wie kann ich denn erkennen, ob eine Glaubensgemeinschaft oder bestimmte Weltanschauungen jetzt wirklich problematisch sind? Weil so grundsätzlich haben wir in Deutschland ja eine Religions- und Meinungsfreiheit zum Glück und jeder kann erstmal relativ frei machen, was er will.
Genau, das finde ich auch ganz wichtig und sehr, sehr gut, dass wir diese Religions- und Meinungsfreiheit haben. Und grundsätzlich gehören ja immer zwei Seiten dazu, einmal der Konsument und einmal der Anbieter. Und man kann pauschal nur bei sehr wenigen Angeboten sagen, ja, das ist gefährlich und ganz, ganz furchtbar, sondern es kommt immer ein Stück weit auch auf die Passung an. Also mit welchen Fragen, Anliegen und Wünschen wendet sich da jemand jetzt zum Beispiel an einen spirituellen Coach oder an einen Guru und passt dieses Angebot zu dem, was der sich da wünscht? Passt es von den Preisvorstellungen, passt es von den Methoden, aber vielleicht auch von den psychischen Belastungen? Wir geben auch Checklisten raus. Man kann schon an ein paar Kriterien erkennen, ob was unseriös ist. Zum Beispiel, wenn stark mit Manipulationen gearbeitet wird, wenn schnell Abhängigkeiten entstehen oder wenn die Preisgestaltung unseriös ist. Aber auch, wenn wir mit Anbietern zu tun haben, die mit so Immunisierungsstrategien arbeiten. Wenn die sagen, ja, wenn es wirkt, dann liegt es an mir oder an meinem Angebot. Und wenn es nicht wirkt, dann liegt es an dir. Dann hast du nicht gut genug mitgearbeitet, bist energetisch blockiert. Also Erfolg sozusagen geht immer dann auf die Kappe des Anbieters und Misserfolg wird dem Konsumenten zugeschrieben. Und daran erkennen wir ganz schnell auch einen unseriösen Anbieter oder unseriöse Angebote.
Recherchiert ihr das dann tatsächlich auch nach, wenn euch Menschen davon erzählen? Oder gibt es bei euch wirklich schon sowas wie eine Liste mit bestimmten Anbietern, wo ihr direkt wisst, das ist nichts?
Wir bekommen fast täglich Anfragen zu Gruppierungen oder Angeboten, die wir noch gar nicht kennen, weil auf diesem Markt dermaßen viel los ist. Also es ist ein sehr, sehr fluider Markt. Da kommen wir gar nicht hinterher, alles im Blick zu behalten. Vor 30, 40 Jahren gab es noch die sogenannten Sekten, die große Gruppierungen, von denen man gelesen hatte und gehört hatte. Aber heutzutage sind es vor allem ganz, ganz viele Kleinanbieter, die wie Pilze aus dem Boden schießen und an allen möglichen Stellen irgendwie ein Angebot machen und manchmal so schnell wieder verschwinden, wie sie da waren, manchmal sich aber auch länger halten. Und natürlich, wir recherchieren, wir stecken viel Zeit auch in Recherche, schauen uns die Internetseiten an, achten darauf, ob wir da irgendwie was finden, wo wir irgendwie einhaken können, wo wir sehen, oje, so wie hier der Preis gestaltet ist oder was wir hier über Methoden und Inhalte erfahren, da sollte man hellhörig werden und versuchen, da auch zu sensibilisieren.
Wenn ich vielleicht selbst merke, in der eigenen Familie oder im Freundeskreis, da teilt jemand immer mehr fragwürdige Nachrichten auf WhatsApp und vertieft sich in Verschwörungstheorien. Zu welcher Strategie rätst du, Sarah, wie sollte man damit umgehen?
Also zum einen sage ich, es gibt nicht dieses Generalrezept, so kann man es machen und dann klappt es gut, sondern jeder Konflikt hat eine eigene Geschichte und hat ganz individuelle Ursachen. Aber eine sehr gute Strategie ist, diese Devise verstehen statt verurteilen. Also versuchen, nicht die Inhalte zu verstehen, sondern die Bedürfnisse, die bei diesen Menschen dahinter liegen. Warum braucht er diese Theorien gerade? Warum hilft ihm das? Vielleicht stabilisiert es ihm, vielleicht nimmt es ihm Angst, vielleicht reduziert es gerade Komplexität und nimmt dadurch ein Gefühl von Überforderung. Und dieses psychologische Verstehen oder dieses Verstehen von psychologischen Gründen ist schon ein erster Schritt, um wegzukommen, sich über den anderen lustig zu machen, Augenhöhe und Respekt zu verlieren und vielleicht auch Fragen anders zu stellen. Wenn wir versuchen, jemanden zu verstehen, dann können wir Fragen stellen, die stärker so auf diese Bedürfnis- und Gefühlsebenen abzielen und weniger stark auf einer Faktenebene stattfinden. Die meisten, die uns anrufen, sagen, oh, wir haben schon ganz viel über Fakten diskutiert und das bringt überhaupt nichts. Wir kommen da in so ein Tauziehen und am Schluss hat der andere nur noch stärker seins verteidigt und dran geglaubt. Und die sind am meisten schon ziemlich resigniert mit. Von dem her raten wir da eigentlich zu einem Strategiewechsel. Ich sage mal, es ist ein bisschen wie bei einem Eisberg. Da gucken 20% vielleicht raus oben und unten sind 80%. Und bei einem Konflikt liegen ja meistens einfach auch nur auf der Sachebene 20% über Wasser. Und wir laden ein, tauchen zu gehen und auf diese Gefühlsebene zu gucken, auf das, was dahinter steckt, was unter dieser Sachebene steckt. Und da einfach mal dem anderen auf dieser Ebene zu begegnen.
Das ist tatsächlich so ein Punkt. Also jeder, der schon mal versucht hat, auf einer Faktenebene mit einem Menschen zu diskutieren, der Verschwörungsmythen anhängt, weiß, das wird häufig sehr emotional und wie du gesagt hast, bringt am Ende wenig bis nichts. Jetzt sagst du, man muss auf diese emotionale Ebene gucken. Was für Fragen würdest du denn da stellen? Hast du ein paar Beispiele, wie man da hinkommt in so ein Gespräch, um diese Bedürfnisse eben zu analysieren?
Ja, man könnte zum Beispiel fragen, was bedeutet es jetzt für dich, wenn ich so eine ganz andere Meinung habe zu diesem oder jenem Thema? Was bedeutet es für unsere Freundschaft? Wie geht's dir eigentlich zurzeit damit? Fühlst du dich isoliert damit oder hast du gerade Ängste? Oder was begeistert dich eigentlich so sehr, dass du meinst, mir das jetzt ja jeden Tag mitteilen zu müssen? Was ist so der Auslöser? Und manchmal kommen dann auch Antworten wie, ich mache mir doch Sorgen um dich. Ich möchte dir doch eigentlich helfen und dich retten. Und manchmal ja, gerät dadurch so diese Idee, Mensch, der andere möchte mich nerven und auf seine Zeit ziehen, so ein bisschen ins Hintertreffen. Und dann merkt, ah ja, da stecken bei dem ja eigentlich so ganz andere Gefühle mit dahinter. Wir vergleichen das manchmal auch ein bisschen mit den Katzen. Katzen bringen gerne ihren Lieblingsmenschen tote Mäuse ins Haus, die man natürlich nicht essen müssen und die uns auch nicht schmecken. Aber manchmal ist es so, wenn jemand ganz viele Verschwörungstheorien mit einem teilt, könnte es sein, wie bei den Katzen, dass er das einfach tut in der Annahme, das schmeckt dem anderen auch und den habe ich besonders gerne, dem möchte ich das, was mir besonders gut schmeckt, auch mitteilen sozusagen. Und das Bild weicht manchmal so ein bisschen auf und nimmt die Schärfe aus den Konflikten.
Und wenn ich dann aber merke, ich kann da kein zugewandtes Gespräch herstellen und jemand entfernt sich immer weiter von mir, unserer Demokratie und äußert vielleicht sogar menschenfeindliche Meinungen, muss ich das dann einfach so hinnehmen oder ist irgendwann auch so ein Punkt erreicht, wo ich einfach mal auf den Tisch haue?
Es ist super wichtig, das auch zu benennen und zu sagen, hey, Moment, hier, das ist menschenfeindlich. Und da auch ganz klar zu sein und eine Grenze zu ziehen. Aber ich sage immer, verwechselt den Menschen nicht mit einer Meinung. Jemand ist zuerst mal euer Bruder, euer Schwester und nicht ein Rassist oder ein Antisemit, sondern in erster Linie sozusagen seht den Menschen hinter der Meinung. Und ja, manchmal hat so eine Meinung ja so einen Scheinwerfereffekt, die überstrahlt erstmal alles und man sieht gar nicht mehr, was trotz einer ganz, ganz schwierigen Meinung vielleicht auch noch ein Konsens und ein Verbindendem da ist. Aber man darf sich natürlich auch distanzieren, wenn man merkt, es eskaliert nur noch, dann darf auch eine Pausetaste gedrückt werden. Und es kann auch mal ganz hilfreich sein für einen selber, um da ein bisschen Dampf rauszunehmen, zu sagen, ich gehe ein bisschen auf Abstand.
Gerade wenn es bei solchen Meinungen, menschenfeindlichen Meinungen in eine Richtung geht, die ja auch strafrechtlich relevant werden kann, wird in Familien und Freundeskreisen dann ein besonderer Konflikt aufgemacht, weil Man möchte ja jetzt auch niemanden bei der Polizei anschwärzen oder so.
Ganz genau. Also das ist sozusagen nochmal was anderes, wenn sowas im Internet stattfindet. Da gibt es ja auch verschiedene Meldestellen, wo man solche Hasskommentare melden kann. Aber natürlich, wenn es im Freundeskreis, im Familienkreis stattfindet, sind die meisten doch erstmal sehr vorsichtig, was kann ich da oder was soll ich da melden oder sagen. Aber wir hatten durchaus auch einige sehr drastische Fälle, wo tatsächlich dann auch Familienmitglieder ihre Lieben gemeldet hatten, weil die zum Beispiel angefangen hatten, Waffen zu horten und auch gedroht hatten, irgendwie dem nächsten Polizisten, der ihnen über den Weg läuft, was zu tun. Also wo man ganz klar sagen, hey, das geht in eine fremdgefährdende Richtung. Und da ist es dann auch wichtig zu sagen, okay, so weh es auch tun kann, so einen Schritt zu machen, da muss dann auch gemeldet werden.
Sarah Pohl ist das hier bei Deutschlandfunk Nova. Sie ist Leiterin der zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg. Und diese Beratungsstelle unterstützt das Umfeld, wenn liebe Menschen in Verschwörungsmythen abdriften. Dankeschön, Sarah.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.